Viele beziehen es auf den Ältesten der Gemeinde. Da aber die Gemeinde oft mehrere Älteste hat, ist das irgendwo auch schwierig. Aber die Bibel zeigt, dass Engel verantwortlich sind, auch für Gemeinden. Das haben wir auch das letzte Mal gesehen. Aber wir stellen uns jetzt hier dieser zweiten Gemeinde mit dem zweiten Brief. Und zwei Gemeinden bekommen keinen Tadel. Das ist die Gemeinde in Smyrna und es ist die Gemeinde in Philadelphia. Alle anderen Gemeinden werden korrigiert von dem Herrn Jesus. Jesus deckt ganz klar auch Missstände in der Gemeinde auf. Hier diese Gemeinde, in dieser Gemeinde deckt er keinen Missstand auf, in der Gemeinde in Philadelphia auch nicht. Das heißt nicht, dass sie nicht Sünder waren wie wir, das heißt nicht, dass sie in gleichen Anfechtungen waren wie wir, aber wir sehen, der Herr wusste genau, was die Gemeinde braucht, wo sie Korrektur gebrauchte und was zu welcher Zeit dran war. Und so bekommt auch diese Gemeinde in ihrer Situation genau das richtige Wort vom Herrn. Smyrna, auch an der am Ägäischen Meer, also heutige südwestliche Türkei, etwas nördlich von Ephesus, was wir letztes Mal gesehen haben, die war eine sehr reiche Stadt. Smyrna bedeutet Myrrhe. Myrrhe ist ein Kraut, das benutzt wurde, auch gerade um Tote einzubalsamieren. Auch sehr interessant für diesen Brief. Und hier war eine Gemeinde entstanden und sie bekommen hier den Brief von dem Herrn Jesus. Wir kennen Smyrna auch von Polykarp. Polykarp ist ein Bischof in Smyrna und er wurde, ich glaube, ungefähr am Ende des ersten Jahrhunderts schon von im Feuer verbrannt. Die Geschichte ist bekannt. Ein alter Ältester der Gemeinde, der dort verbrannt wurde. Und Gott lobte in seinem Tod und diese Gemeinde hier bekommt also diesen Brief. Wenn wir jetzt hinschauen auf den Anfang oder wir wollen, oder ich habe ein Thema über diesen Brief gestellt. Das Thema ist sehr allgemein aus dem einfachen Grund, weil diese allgemeine Frage uns immer wieder beschäftigt, sowohl in der Welt als auch in der Gemeinde. Das ist die Frage des Leides, Leid. Warum Leid? Warum lässt Gott Leid zu? Warum leiden seine Kinder? Warum leiden oft die Gerechteren? Bei manchen ist die Frage in besonderer Weise eine Frage, die einhergeht mit einem Unterton, der sagt, ist Gott nicht allmächtig? Oder gibt es überhaupt Gott, dass er dieses Leid in seinem Leben, dass er dieses Leid zulässt? Es gibt genug Leute, die stellen diese Frage eigentlich nur, um sich selbst zu rechtfertigen. Sie wollen einen ungerechten Gott, um ihr eigenes Gewissen zu beruhigen. Nun, in diesem Fall werden wir vielleicht keine Antwort geben oder keine Antwort finden in dieser Predigt. Aber wenn wir aufrichtig diese Frage stellen, wenn wir die Frage nach dem Leid stellen in der Welt und für die Gläubigen, dann sehen wir, obwohl es ein spezieller Brief ist an einer speziellen Gemeinde, ganz konkrete Hinweise oder Hilfe, dann bekommen wir sehr viele praktische Hilfen in der Sichtweise. Ja, wir wollen manchmal schnelle Antworten, einfache Antworten und wir merken nicht, dass unsere Frage eigentlich einen falschen Boden hat. Unsere Frage steht auf einer falschen Vorannahme. Wir haben Probleme mit Leuten oder wir haben Probleme mit Situationen, weil unsere Sichtweise falsch ist. Also ein einfaches Beispiel in diesem Kontext. Wenn es Gott gibt, warum lässt er denn den Krieg dazu? Mit dieser ganzen Ungerechtigkeit. Hat eine Vorannahme, dass wenn ein Gott gibt, dann muss er so sein, dass er den Krieg verhindert. Wenn es einen Gott gibt, dann muss er so sein, dass er den Krieg verhindern müsste. Offenbart Gott sich so? In den meisten Fällen haben die Menschen mit ihren Argumenten nichts anderes getan, als ihr eigenes Gottesbild widerlegt und gesagt, dass ihr Gott, den sie sich selbst gemacht habt, nicht der Realität entspricht. Und ihre Antwort aufgrund auf ihren Gott ist richtig. Und doch haben sie damit kein Argument gebracht gegen den Gott, der sich in dem Worte Gottes in der Bibel offenbart hat. Von Wilhelm Busch wird mal gesagt in Essen, dass er über den Marktplatz ging und dann sah er Bergarbeiter, die schrien, weg mit diesem Gott, weg mit diesem Gott. Einfach nur deswegen, weil sie ihn in seiner Pfarrerkleidung da sahen. Und er stellte sich dann dazu, er ging hin und stellte sich dazu und schrie, weg mit diesem Gott, weg mit diesem Gott. Und dann wurden sie ruhig und sagten, wir dürfen das vielleicht noch sagen, aber du als Pfarrer darfst doch sowas nicht sagen. Doch, sagt er, diesen Gott, den gibt es gar nicht. Und wie recht hatte er, aber genau das ist unser Problem, dass wir oft sozusagen Grundannahmen haben, wir erwarten von Gott Dinge. Wir erwarten zum Beispiel, dass Gott Leid in unserem Leben verhindert, dass Gott Leid nicht zulässt, dass Gott, wenn er allmächtig ist, auf unsere Not sehen müsste und die Not beseitigen müsste und sind enttäuscht, wenn er es nicht tut. Oder unser Gottesbild wankt bis zum Ende, dass wir Gottesleugner werden, nur aufgrund dessen, weil er nicht so an uns gehandelt hat, wie wir es wollten. Nun denken wir, okay, das ist das Problem der Gottlosen, das ist das Problem der Menschen draußen. Aber leider haben wir genau das gleiche Problem in der Gemeinde. Wie oft hören wir von Christen, die sagen, Gott will, dass es mir gut geht. Gott will, dass ich glücklich bin. Gott will auch, dass ich Spaß habe. Gott will, dass ich gesund bin, dass ich Erfolg habe. Also muss er mir das geben. Und es geht sogar so weit, dass man sagt, dass jemand, der krank ist, der eben ein Leben führen muss, das nicht dem entspricht, was er erwartet, eigentlich keinen Glauben hat. Warum? Weil Gott es tun müsste. Wenn wir Smyrna anschauen, sehen wir sehr viel über Gott, über seine Maßstäbe, über sein Handeln. Und wir bekommen, auch wenn wir nicht direkt über jede einzelne Frage die genaue Antwort geben, Prinzipien mit, die uns zeigen, dass alle diese Fragen und diese Vorannahmen auf einer Sichtweise über Gott beruhen, die nichts mit dem Gott zu tun haben, der sich in der Schrift offenbart. Dieser Brief beginnt mit Jesus Christus selbst, mit dem Schreiber des Briefes. Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Der Erste und der Letzte, haben wir im ersten Kapitel gesehen, stellt sich mehrmals so vor, der Anfang und das Ende, das A und das O. Es ist der ewig bleibt. Das ist ganz wichtig für uns, weil wir merken hier etwas, oder wir werden hier mit all unseren Sichtweisen, mit den Sichtweisen der Menschen konfrontiert mit dem, der das letzte Wort hat. Der Ursprung alles Geschaffenen ist, der aber auch das letzte Wort hat. Der unwandelbar ist. Unsere Sichtweisen, den müssen wir so oft über den Haufen werfen. Hier ist aber der ewig ist und bleibt. Und der nicht vergehen wird. Der am Ende das Urteil fällt. Und darum ist es so wichtig, dass unser Urteil sich diesem Urteil unterordnet. Wenn wir wollen, dass unsere Sichtweise bestehen bleibt, dann muss sie dem entsprechen, was der Erste und der Letzte gesagt hat. Aber schaut, was er hier hinzufügt, gerade der Gemeinde in Smyrna. Und das ist etwas so Entscheidendes für diesen Brief. Der Tod war. Der Tod war. Der Absender war tot. Und jeder von uns, oder die meisten, ich denke alle von uns, die wir hier sind, wir wissen, was das bedeutete. Er kam auf die Erde, um zu sterben, und er kam auf die Erde, um den ungerechtesten Tod in der ganzen Menschheitsgeschichte auf sich zu nehmen und diesen Tod zu sterben. Er wollte es. Es war notwendig, von der Liebe getrieben, dieses Werk zu tun, diesen Weg zu gehen. Er selbst ist ihn freiwillig gegangen. Das heißt, er kommt auf die Erde zur Zeit der Römer, die eine der grausamsten Foltermethoden, nämlich die Kreuzigung, erfunden hatten und ist bereit, genau diesen Weg zu gehen. Er hätte auch anders sterben können. Hätte ihn noch jemand einfach das Messer in den Rücken gestochen. Die Juden hätten noch selbst umbringen können, indem sie ihn einfach gesteinigt hätten nach altem Verfahren. Nein, sie müssen ihn den Heiden übergeben, weil es so von Gott bestimmt war. Und die Heiden hatten nun mal diese Foltermethode mit dem Kreuzigen. Und so wurde er gekreuzigt. Er starb den grausamen Tod am Kreuz, der tot war. Und wir sehen etwas Entscheidendes. Wenn er also der Gemeinde in Smyrna schreibt, dann schreibt er als der heruntergekommen ist auf diese Erde, der gerechteste Mensch, der so viel Gutes getan hat, dass es keinen Menschen je auf der Erde gab, der so gerecht war, so viel Gutes getan hat und dann so einen grausamen Tod gestorben ist, nämlich den Tod am Kreuz. Und jetzt habe ich noch gar nicht mal beleuchtet, was es bedeutete, was der Tod hier bedeutete, aus der Perspektive Gottes, sondern nur rein aus der menschlichen Perspektive. Und wir merken etwas sehr Entscheidendes, wenn wir die Frage stellen, Leid, warum lässt Gott das zu? Hier ist Gott im Fleisch, der Sohn Gottes auf der Erde und er geht diesen Weg des Leides. Er sagt, ich bin gekommen, um zu sterben und er geht diesen Weg ans Kreuz, wo äußerlich Leid und Leid und Leid und Leid bis zum Höchstmaß die Realität ist. Freiwillig, in jedem einzelnen Punkt. Wenn Menschen in Leid sind, dann weil sie das nicht ändern können. Fast immer. Wenn Menschen Unrecht geschieht, dann selten, weil sie das Unrecht, weil sie bewusst im Unrecht bleiben. Meistens, weil sie es nicht anders, weil sie die Situation nicht ändern können. Jesus entschied sich, um Gott zu ehren, in jedem Augenblick das Unrecht zu ertragen, obwohl er in jedem Augenblick das Unrecht hätte verhindern können. Mit einfachen Worten, der Soldat, der seinen Atem und seinen Atem der tiefer einatmete und seine Spucke sammelte, um ihn anzuspucken, hätte ersticken können an seiner Spucke, wenn er es wollte. Oder der die Faust erhob, den Stock erhob, um ihn zu schlagen, hätte tot umfallen können, wenn er das wollte. Er wollte es nicht. Er erlaubte ihm, ihn anzuspucken. Er erlaubte ihm, ihn zu schlagen. Erlaubte ihn von der damals frommen Elite verurteilt zu werden, angeklagt zu werden als Verbrecher ans Kreuz genagelt zu werden, öffentlich verurteilt, geschmäht, verspottet. Das war der Weg, den der Sohn Gottes gegangen ist. Und schaut, die äußerliche Tatsache des Todes Christi, zeigt uns, dass der Gott der Bibel und Leid eine andere Antwort braucht, als einfach nur zu behaupten, Gott will kein Leid. Er kam auf die Erde, er wurde Mensch und er starb den Tod am Kreuz. Er musste diesen Tod sterben, von Gott so bestimmt. Aber er bleibt hier nicht stehen, sondern er zeigt hier, und der Lebendige, nämlich der auferweckt worden ist, der Erstling aus den Toten, aus dem Tod, wir haben es gesehen, als der Lebendige. Aber wenn wir uns kurz die Frage stellen, warum musste der Sohn Gottes diesen Weg gehen, warum hat er selbst diesen Weg gewählt, warum kommt er als um zu leiden, um dieses Unrecht nicht zu beseitigen, sondern ein Opfer des Unrechts zu werden? Und die einfache Antwort ist, weil dies der einzige Weg der Erlösung war. Aber wir müssen hier noch einen Schritt zurückgehen und die Frage stellen, aber warum ist das der einzige Weg? Und hier wollen wir einmal kurz Psalm 2 aufschlagen. Psalm 2. Und das Thema ist so umfassend in der Bibel, dass wir wirklich es nur anreißen können. Und doch, glaube ich, ist so wichtig, auch gerade um diesen Text zu verstehen und um die Bedeutung dessen, was hier steht, für unser Leben und für unsere Zeit hier zu verstehen. Da stellt der Psalmist die Frage, Vers 1, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, gegen Gott und seinen Gesalbten ist der Herr Jesus Christus. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Das ist ihre Absicht. Lasst uns Gottes Bande zerreißen und die Fesseln von uns werfen. Mit anderen Worten, wir wollen nicht, dass er über uns herrscht. Und es zeigt hier, also vielleicht nur für die, die es nicht vor Augen haben, Petrus zitiert diesen Vers und sagt, hier ist der wahre Grund, warum Herodes und Pilatus und die Ältesten sich einig waren, Jesus umzubringen. Hier ist der wahre Grund. Eine Gesellschaft der Auflehnung gegen Gott. Wer also Leid in dieser Erde, auf dieser Erde hinterfragt, muss ans Kreuz schauen, wo der Sohn Gottes hängt und erstmal die Antwort geben. Offensichtlich ist es nicht Gottes Ziel, nicht das erste, das vordergründige Ziel, das Leid auf dieser Erde zu beseitigen. Leid muss eine Bestimmung haben. Leid muss einen Grund haben. Unser Text zeigt uns den einen wahren Grund, nämlich wir leben in einer Welt der Auflehnung gegen Gott. Wer also ein Problem mit Leid hat, leugnet den Sündenfall, leugnet die Abtrünnigkeit des Menschen von Gott, leugnet, dass wir in einer gefallenen Welt leben und dass wir selbst gefallene Menschen sind. In Epheser 2 wird uns gesagt, dass diese Welt auch euch, er schreibt den Gläubigen von Ephesus, aber dann sagt er etwas von ihrer Vergangenheit. Und indem er über ihre Vergangenheit spricht, spricht er von den Menschen auf dieser Erde, und zwar von jedem Menschen, der nicht von Gott erlöst worden ist. Auch euch, die ihr tot wart in Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt. Er sagt, das ist das Leben dieser Welt, Tod in Übertretungen und Sünden. Wir übertreten Gottes Gebote, wir sündigen gegen Gott, das ist das Normale unseres Alltags und erwarten, dass Gott unser Leben gelingen lässt. Tod in Übertretungen und Sünden. Und dann sagt er, ihr lebtet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der in der Luft herrscht. Und er sagt uns, wir sind durch die Sünde unter die Herrschaft Satans und der Finsternis gekommen. Er herrscht über diese Erde, über die Menschen dieser Erde. Und woran zeigt sich das, dass er herrscht über die Menschen dieser Erde? Wir taten den Willen der Gedanken und der Gelüste unseres Herzens. Wir tun, was wir wollen. Und wir fragen nicht nach Gott. Und wir fragen nicht nach seinem Willen. Und wir fragen nicht, wie er die Dinge geregelt haben will. Unser Herz ist in Auflehnung gegen Gott. Merken wir das nicht selbst als Christen, wie sehr das unser Leben bestimmt? Wir glauben selbst besser zu wissen, was gut für uns ist, als Gott es weiß. Wir glauben, wir wüssten, wie wir Glück bekommen und gehen nicht den Weg, den er uns zeigt, um Erfüllung und Glück und Frieden zu finden. Das genau beweist diese Tatsache des Sündenfalls. Und diese Tatsache des Sündenfalls, der Auflehnung gegen Gott, dass Sünde im Menschen herrscht, bringt das ganze Elend über diese Welt. Und da haben wir die erste Geschichte, wir haben es heute Morgen gehabt, Kain und Abel. Kain bringt seinen Bruder um. Und dann Lamech, der sagt, für meine Beule bringe ich 70 um. Und die ganze Erde ist voller Ungerechtigkeit und selbst bei den Frommen, bei den Gerechten müssen andere leiden, weil Sünde Raum gewonnen hat in ihrem Herzen. Der Sohn Gottes litt, Leid ist überall, aber es liegt an unserer Abtrünnigkeit von Gott. Und schaut, es gibt noch ein weiteres Problem, nämlich wer dieses Problem Wer diese Frage stellt, stellt die Frage, weil er nicht merkt, wie sehr sein Hass, sein Neid, seine Selbstsucht, seine Gier, seine sexuelle Perversion Leid auf andere bringt, Schmerzen bringt, Nöte bringt, Elend bringt. Das fängt bei der kleinsten menschlichen, beim kleinsten bei der kleinsten sozialen, beim kleinsten sozialen Kontext an. Und das können wir, das sehen wir bei Ländern, bei Völkern, bei ganzen Völkern, bei den Herrschenden, bei den Großen. Überall ist die Hässlichkeit der Sünde offenbar, sodass die Bibel sagt, Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn, den Weg des Friedens kennen sie nicht. Das ist die Situation des Menschen. Das ist die Situation, in der wir, das ist die Welt, in der wir leben. Leid zeigt, wir sind von Gott abgefallen in einer Welt unter der Herrschaft Satans, in der Auflehnung gegen Gott. Und darum lassen wir zu, dass Hass und Selbstsucht und Neid und all die Sünden der Gier in unserem Herzen herrschen und Leid bringen. Jesus sagt hier, der Lebendige, wir werden gleich noch darauf zurückkommen, dass er der Lebendige ist. Das weist die Gläubigen schon darauf hin. Es gibt eine Auferstehung aus den Toten. Es gibt eine neue Welt, aber darauf kommen wir dann am Ende noch zurück. Wenn wir jetzt weitergehen, dann sehen wir auch, diese Gemeinde wird leiden. Und hier sind es jetzt sozusagen, wir haben also gesehen, das ist in der Welt. Und jetzt kommen wir auf die Gemeinde und Jesus schreibt der Gemeinde, ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. In allen Briefen zeigt der Herr Jesus, dass er alle Werke der Gemeinde kennt. Er ist vertraut mit allem, was in der Gemeinde ist. Er geht inmitten der Gemeinde, das wird uns Kapitel 1 gesagt und im letzten Brief haben wir es gesehen. Und schaut, er fügt hier hinzu, dass es speziell dann für diese Gemeinde und deine Drangsal und deine Armut. Drangsal heißt wirklich, dass sie in großer Bedrängnis sind, in Nöte sind und dass sie arm sind. Nun, diese Gemeinde mag arm gewesen sein, in ihren, also wirklich arm, weil sie verfolgt wurden, weil sie in großen Nöten waren. Wir wissen aus verschiedenen Situationen, dass die Gemeinde, dass Leute, die gläubig wurden, oft komplett verarmt sind. Aufgrund der sozialen Ächtung, aufgrund dessen, dass sie sozusagen von der Gesellschaft bewusst unterdrückt, verworfen und verworfen wurden. Man sagt von Nikodemus, dass er einer der reichsten Leute Israels war, aber als er gläubig wurde, wurde er so verstoßen, dass er als einer der Ärmsten gestorben ist. Überlieferung nur, ne? Aber wie viele Leute haben alles verloren? Der Hebräerbriefschreiber muss an die Gläubigen schreiben, oder er schreibt an die Gläubigen, ihr habt den Raub eurer Güter. Den Raub eurer Güter. Sie wurden entrechtet, sie wurden enteignet. Ja, wie viel Aufstand gibt es heute, weil man Angst hat, dass wir enteignet werden? Die Christen damals wussten, wenn ich gläubig werde, wenn ich an dem Herrn Jesus, wenn ich den Glauben an den Herrn Jesus bekenne, dann ist das von normal, dass ich enteignet werde. Enteignet, sie waren arm. Wahrscheinlich waren sie auch arm in sich selbst. Denn sonst hätte der Herr Jesus nicht hinzugefügt, du bist aber reich. Du bist aber reich. Sie schauten auf ihre eigene Armut, auf ihre eigene Unfähigkeit und der Herr Jesus sagte ihnen, du bist reich. Es ist interessant, wir werden das im letzten Brief nochmal sehen, da war es genau umgekehrt. Die sagten, sie sind reich. Und Jesus sagt, du weißt nicht, dass du arm, blind und bloß bist. Hier haben wir den Bettler im Geist, das, was die Gemeinde hier auszeichnete, war genau das, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, von dem Bettler im Geist. Glückselig sind die Bettler im Geist. Und wir sehen, dieser ganze Brief spricht davon, dass diese Gemeinde in seinen Augen kostbar war, eine Gemeinde, die in seinen Augen reich war. Kommen wir ein bisschen zurück zu den ersten Fragen und sagen und halten einfach mal fest: Die Gemeinde oder die Gläubigen, die hier äußerlich in große Nöte war, die Gemeinde und verspottet war, Leid trug, die hatte genau das, was Gott suchte. Um es anzuwenden, Gott wollte sich in dieser Gemeinde verherrlichen. Durch Drangsal, durch Leid, durch Nöte. Gott ließ sie arm sein und nicht Gott machte sie reich, nicht Gott gab ihnen Wohlstand. Ja, die Leute sagen, du hast keinen Glauben, deswegen bist du arm. Oh, der Herr Jesus fand, dass diese Gemeinde reich war, obwohl sie arm war. Auch das korrigiert unser Denken. Also wir sehen, wie den Empfänger, der Empfänger musste leiden und es wird dann weiter nochmal deutlich und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Nun offensichtlich war diese Synagoge und es war leider das Problem überall in den Synagogen, da wo Christus verworfen wurde, zeigte die Synagoge, dass sie nicht am Wort festgehalten hat, nicht das Wort Gottes glaubte. Denn Jesus sagt, hätten sie Mose gehorcht, hätten sie auch auf mein Wort Acht gehabt. Und genau das sehen wir in diesen, hier in Smyrna. Überall gab es Juden mit der Synagoge. Und er sagt, diese Juden, die nennen sich Juden, aber sie sind nicht wirkliche Juden. Warum? Weil sie nicht an den Herrn Jesus Christus glauben. Und Jesus sagt, sie sind eine Synagoge des Satans. Sie versammeln sich, um den Willen Satans zu tun. Diese Synagoge hat wahrscheinlich in besonderer Weise viel Leid auf die Gemeinde gebracht. Wir wissen durch die Apostelgeschichte, dass oft von den Juden die Verfolgung ausging für die Gläubigen, dass gerade die Synagogenvorsteher oft aus Neid die Gemeinde verfolgte. Das Besondere ist, um jetzt Punkt 1, nämlich Jesus, der tot war, und die Gemeinde zusammenzubringen, die gleichen Kräfte im Herzen der Menschen, die Jesus kreuzigten, waren auch die, die seine Gemeinde verfolgten. Aber was bedeutete es für die Gemeinde? Es bedeutete, dass sie nicht nur entrechtet wurden, nicht nur arm waren, sondern dass sie öffentlich dem Spott preisgegeben waren. Das heißt, ganz einfach übertragen, wenn also die Nachrichten voll sind von Lästerung über die Gläubigen und Verdrehung der Wahrheit und Anklagen, die nicht der Wahrheit entsprechen, dann geht es der Gemeinde genauso wie dem Herrn Jesus, wie den Gemeinden zu allen Zeiten der Kirchengeschichte, nicht an allen Orten immer, aber wie es immer der Gemeinde ging. Es geht ihr so, weil die Gemeinde in einer Welt der Auflehnung gegen Gott steht, gebaut wird durch die Gnade des Herrn. Und jetzt kommt Gottes Botschaft an die Gemeinde. Wir müssen uns etwas beeilen, deswegen gehen wir einfach zum nächsten Punkt, an Gottes Botschaft für die Gemeinde. Und auch diese Botschaft zeigt die Sichtweise Gottes und zeigt im Grunde genommen, wenn wir etwas vertraut sind mit dem Denken dieser Welt, die Sichtweise wie diese Sichtweise Gottes völlig konträr ist zu der Sichtweise heute selbst in den konservativsten Gemeinden. Wisst ihr, wie viele Gemeinden glauben, dass wir bewahrt werden vor der Stunde der Versuchung? Das heißt, sie glauben, wenn also der Antichrist kommt, wenn es eine große Drangsal auf der Erde gibt, wenn die Gemeinde verfolgt wird, wenn viele sterben, dann werden sie nicht dabei sein, weil Gott sie vorher entrücken wird. Nun, wie wirklich dieser Glaube in Übereinstimmung ist mit ihrer Haltung, das wollen wir hier nicht beurteilen. Es ist ja eine Theologie, die man teilweise übernimmt und trotzdem ist die Haltung richtig. Daher wollen wir vorsichtig sein. Aber wir sehen einfach, wie selbst die Theologie eine Theologie ist der Sicherheit auch in diesem Leben. Gott wird dafür sorgen, dass du nicht in die große Drangsal kommst. Gott wird dafür sorgen, dass du nicht in die Zeit des Antichristen kommst, sondern dass du vorher entrückt wirst. Du musst nur eine Entscheidung für Jesus treffen, dann bist du frei davon. Ich habe ein bisschen das sehr kurz zusammengefasst, dass es fast wie eine Karikatur ist, aber trotzdem, im Wesen ist es das. Und die Leidensscheuheit ist oft die Grundlage dieser Theologie. Es haben mir sogar Christen gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, für den Namen Jesu zu leiden. Und da bin ich froh, dass das so ist. Wenn wir auf Gottes Botschaft hier für diese Gemeinde schauen, dann sehen wir etwas ganz, ganz Entscheidendes vom Prinzip des Handelns Gottes. Schaut erstmal, fürchte nichts vor dem, was du erleiden wirst. Ah, Gott sagt, fürchte nichts, also brauchst du keine Angst haben. Schaut, was hier steht. Hier steht, siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod. Ihr werdet verspottet, ihr werdet gelästert, ihr habt schon Ärger, ihr werdet entrechtet. Und der Herr sagt, ja, das wird noch zunehmen, 10 Tage. 10 wieder eine Zahl der Vollkommenheit, des Vollmaßes. Und er sagt, es wird ein Vollmaß an Leid über euch kommen, ein Vollmaß an Bedrängnis über euch kommen. Es zeigt, dass der Herr selbst die Tage bestimmt hat. Der Herr selbst hat sie gezählt, sonst hätte er nicht so eine Zahl genommen und gesagt, es wird 10 Tage sein. Aber er sagt, schaut, ihr werdet Leid haben, ihr werdet Drangsal haben, ihr werdet ins Gefängnis geworfen werden und ihr müsst treu sein bis zum Tod. Also ihr müsst damit rechnen, dass manche von euch sterben werden, gefoltert werden und sterben werden. Und wir wissen, Polykarp ist da verbrannt worden bei lebendigem Leib. Und er sah es als Ehre an, so zu sterben für den Namen des Herrn. Und da kommen wir zurück auf die erste Aussage, wenn Jesus zu der Gemeinde sagt, fürchte nichts. Was sagt er hier? Er sagt, fürchte nicht den Spott, fürchte nicht die Verfolgung, fürchte nicht die Drangsal, fürchte nicht den Märtyrertod. Fürchte ihn nicht. Er sagt nicht, ich werde dich bewahren, darum fürchte dich nicht, sondern er sagt, das wird über dich kommen, fürchte dich nicht. Und da sind wir interessanterweise direkt in den Verheißungen Jesu. Jesus sagt genau das Gleiche seinen Jüngern, zum Beispiel im Johannesbrief, in Johannes 15 am Ende und dann 16 am Anfang. Johannes 15 ab Vers 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, haben sie mich verfolgt, sie werden sie auch euch verfolgen, haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Sie kennen Gott nicht. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Ursache. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, den Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Er sagt, schaut, und in dieser Einheit mit dem Sohn wird der Heilige Geist Zeugnis geben. Und jetzt kommt die Ermahnung Jesu, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Er sagt, wenn nun ihr Leid tragt, weil ihr mit mir übereinstimmt und mein Zeugnis, mein Zeugnis ist das Zeugnis dessen, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Das war nämlich die Grundlage, auf der Missionsbefehl stand, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Alle Macht. Er sagt, dann nehmt keinen Anstoß. Denn sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Das bedeutet, keiner darf mit euch Kontakt haben. Keiner darf mit euch in Beziehung treten. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Er tötet euch und sagt, wir haben Gott geehrt. Dieser Mann muss ausgerottet werden. Er ist eine Pest für das Volk. Er ist ein Lästerer des Glaubens, des wahren Gottes. Alles die Argumente derer, die Gott hassen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich habe es euch gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Fürchtet nichts. Er zeigt uns also, dass wir nichts fürchten sollen, selbst wenn diese Dinge in unser Leben kommen. Merkt ihr? Also ich merke bei mir, wie es mein Denken auf eine ganz andere Grundlage stellt. Ich erwarte jetzt nicht in erster Linie, es fordert mich heraus, nicht zu erwarten, dass ich nicht verfolgt werde, dass Gott mich vor der Verfolgung bewahrt, dass Gott mich vor Verarmung bewahrt, dass Gott mich vor Krankheit und Not bewahrt, dass Gott mich vor Ungerechtigkeiten bewahrt. Das ist im Gegenteil. Es lehrt mich, dass Gott all diese Dinge bestimmt haben könnte, um genau den Reichtum in mir hervorzubringen, den Gott in Smyrna fand. Um in dir, dass Gott das für dich bestimmt hatte, um genau in dir den Reichtum hervorzubringen, den Gott in Smyrna hervorgebracht hat. Und das tiefe Vertrauen in ihm zu ruhen und ihn zu preisen, nicht ohne Leid, sondern im Leid. Elihu sagt es dem Hiob so schön, er sagt, du forderst, dass Gott die ganze Welt umkrempelt, weil es dir schlecht geht. Das habe ich mit meinen Worten dazugefügt. Er sagt, warum schreist du nicht zu dem Gott, der Lobgesänge gibt in der Nacht? Was ist eine größere Verherrlichung Gottes im Leben eines Christen, dass er ihn bewahrt vor allem Leid, dass ihm Erfolg gibt, dass alles gelingt, was er tut? Oder aber, dass er in allem Leid die Charakterzüge und den Frieden und die segnende Haltung seines Meisters hat, die Vergebung. Josef ist so ein Beispiel, wir haben es ja vor kurzem betrachtet, und trotzdem wurde Josef geläutert durch Leid, geläutert. Da ist es ganz klar, sein Hals kam in Eisen, seine Füße in den Stock, bis das Wort des Herrn ihn geläutert hatte. Bis das Wort des Herrn ihn geläutert hatte, heißt ganz einfach, bis die 10 Tage um waren, die für ihn bestimmt waren. Welche 10 Tage Gott für dich bestimmt hat, weißt du nicht. Aber du kannst eins wissen, fürchte nichts. Der die Wege abwägt und der jeden seiner Wege seiner Kinder lenkt, kann ihnen alles geben und gibt ihnen alles, was sie brauchen, um in diesem Weg, auf diesem Weg, ihn zu preisen. Fürchte nichts. Ja, die Bibel geht sogar weiter. Jesus hat hier das deutlich gesagt. Er hat gesagt, das zeigt, dass ihr meine Nachfolger seid, dass euch die Welt in gleicher Weise behandelt, wie sie mich behandelt hat. Die Apostelgeschichte ist nichts anderes, als uns zu zeigen, wie die Apostel die Botschaft Jesu weitergetragen haben in der Predigt und im Leben und sie das Gleiche erfahren mussten wie der Herr Jesus. Paulus, ne? Wurde verworfen von seinem Volk, dann wollten sie ihn umbringen, dann haben sie den Heiden übergeben und die Heiden haben ihn dann gefangen genommen und am Ende auch umgebracht. Die gleichen Prinzipien, die bei Jesus waren, finden wir im Leben von Paulus. Das ist, was Lukas zeigen möchte. Wir sehen als Viertes die Verheißung. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Sei getreu. Halte fest an Gottes Wort. Und er sagt, ich werde dir die Krone des Lebens geben. Warum? Die Krone ist die Stephanuskrone. Die Krone des Überwinders, des Siegers, der gekämpft hat. Das ist die Krone des Lebens. Der, der auferstanden ist, lebt. Er ist der Herr über den Tod. Dieses Fürchten nichts lehrt uns, auf den zu blicken, der den Tod überwunden hat, den Lebendigen, in allem Leid. Und in allem Leid nicht zuzulassen, die Frage nicht zuzulassen, hat Gott mich vergessen? Sieht er mich nicht? So im Gegenteil. Festzuhalten, dass dies der Weg war, den mein Meister gegangen ist und dass dies der Weg ist zu meiner Krone. Um als Überwinder in Gottes Herrlichkeit einzugehen. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wird nur der das ewige Leben empfangen, der treu ist bis zum Tod? Das ist eine Frage, die wir kurz stellen müssen. Müssen wir also im Glauben überwinden bis ans Ende, um gerettet zu werden? Müssen wir uns also doch das ewige Leben verdienen? Das Buch der Offenbarung ist hier sehr eindeutig. Die, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen, die Gnade empfangen haben, freie Vergebung, Erlösung in Christus Jesus, werden von ihm bewahrt bis ans Ende. Sie werden das Mahlzeichen nicht annehmen, sie werden getötet werden, nicht alle, aber sie werden leiden, Drangsal haben, getötet werden. Aber sie werden überwinden. Überwinden durch Gottes Macht. Aber schaut, das ist die Verheißung. Darauf dürfen wir unser Vertrauen setzen. Das ist, was er sagt, die werden die Krone des Lebens haben. Es gibt kein Leben in einer sündigen Welt, das wirklich Leben ist. Gott muss erst mit der Sünde, Gott muss erst das Problem der Sünde endgültig beseitigen. Das forderte den Tod seines Sohnes. Das fordert den Tod seiner Kinder. Aber sie empfangen die Krone des Lebens. Sie werden ins ewige Leben eingehen. Wir haben das letzte Mal gesehen, sie dürfen vom Baum des Lebens essen, nämlich von dem Baum, von dem selbst Adam und Eva nicht essen durften. Wir sehen zuletzt eine Ermahnung mit einer Verheißung, einer zweiten Verheißung. Ich habe das extra gemacht, weil diese Ermahnung nochmal wichtig ist. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Weil 5 Gemeinden einen Tadel bekommen, sind wir geneigt, dieses, wer ein Ohr hat, zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt, immer als Ermahnung auch zu hören und in der Weise einen Tadel darin zu empfinden. Hier gibt es aber keinen Tadel im Brief. Warum sagt der Herr Jesus, wer ein Ohr hat, zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt? Nun aus dem einfachen Grund, oder ich denke aus dem einfachen Grund, weil wir, viel mehr auch auf die Verheißungen hören müssen, als wir es tun. weil es absolut entscheidend ist, dass wir auch die Verheißungen hören und unser Leben darauf gründen. Verheißungen sind die Stärkung, bilden die Grundlage unseres Glaubens. Verheißungen sind Kraftfutter für unseren Glauben. Ist das, wovon der Glaube lebt, ist das, was den echten Glauben ausmacht. Der echte Glaube gründet sich auf Gottes Verheißung. Er sagt, du hast gesagt. Du hast gesagt. Du hast gesagt, du wirst bewahren. Du hast gesagt, du hast mir alles gegeben, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen. Du hast gesagt, du wirst mich nicht über mein Vermögen versuchen. Du hast gesagt, du hast den Tod überwunden. Du hast gesagt, du schaffst einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Merken wir, die Verheißungen sind Gottes Grund, sind Gottes Zusagen, in denen er sich so festgelegt hat, dass unser Glaube unerschütterlich sein soll, weil Gott nicht lügen kann. Und weil Gott nicht lügen wird. Unmöglich. Jemand hat mal spöttisch einer alten Frau gesagt, was ist, wenn du aber nicht errettet wirst? Hat sie gesagt, oh, da hat Gott mehr zu verlieren als ich. Warum? Weil Gott würde dann seine Verheißung nicht halten. Dann wäre Gott ein Lügner. Und es zeigt, worauf ihr Glaube gegründet war. Sie wusste, wer an den Herrn Jesus glaubt, der wird ewiges Leben haben. Und sie wusste, Gott hat gesagt, er wird uns bewahren und erhalten, die er zuvor berufen hat. Die hat er vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleich zu werden. Das sind Verheißungen. Und das ist, was den Glauben eines Gotteskindes ausmachen sollte. Verheißungen, liebes Kind Gottes, wenn du auch Sündennot hast, wenn du auch Schwierigkeiten hast, wenn du unter Dingen leidest, unter Bindungen leidest, suche doch mal Verheißungen. Halte dir nicht immer nur den Tadel vor Augen. Ja, das tu auch. Lass nicht zu, dass du die Sünde anders siehst, als Gott sie sieht. Aber halte dir in gleicher Weise die Verheißungen vor Augen. Gott selbst zeigt uns, dass er in seinem Wesen, in seinem Charakter und in seinen Verheißungen, aber in seinem Wesen und seinem Charakter, alles ist für jede Not, für jede Schwierigkeit, für jeden Mangel. Und dass er uns für jede Situation Verheißungen gegeben hat. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Höre auf Gottes Verheißungen. Achte darauf. Halt sie fest. Und schaut, was hier nochmal die Verheißung für den Überwinder ist. Wer bewindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Denn unsere Zeit ist leider um, aber der zweite Tod, wird uns gesagt, ist die Verdammnis. In dem ewigen Feuer. In Offenbarung 21 lesen wir ab Vers 7. Ich will das mal so im Zusammenhang lesen. Offenbarung 21 ab Vers 7. Wer bewindet, der wird das alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der vom Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Der Ungläubige wird unter Gottes Zorn zermalmt. Das ist die eigentliche Not des Menschen. Das ist die eigentliche Not des Menschen, dass er unter dem Zorn Gottes steht und dass dieser Zorn nicht von ihm weicht, außer durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Wenn du noch nicht dem Herrn Jesus glaubst, dann wisse eins, das ist deine Bestimmung. Du bist unter dem Zorn Gottes und diese Welt ist unter dem Zorn Gottes und sie geht diesem zweiten Tod entgegen. Der Jesus sagt hier, jawohl, die Gläubigen können hier getötet werden von einer Welt, die in den ewigen Tod geht. Aber der zweite Tod kann ihnen nichts anhaben. Warum? Weil Gott ihnen das Leben gegeben hat. Weil Gott sie zum ewigen Leben bestimmt hat, zum Tragen seiner Herrlichkeit. Und schaut, das Leid, die Not, die Verfolgung ist Gottes Mittel, um sie in die Herrlichkeit zu führen, um sie davor zu bewahren, dass Sünde Macht in ihrem Leben hat, wie bei den Ungläubigen. Warum? Weil der Ungläubige in den Tod geht und sie aber errettet werden sollen. Ich will noch eine Stelle lesen, obwohl ich noch viele andere Stellen hier habe, aber im 2. Thessalonicher 1, da wird das so schön zusammengefasst von Paulus. Ich lese mal ab Vers 3. 2. Thessalonicher 1, ab Vers 3. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt. Paulus dankt für die Gemeinde, er sagt, es ist angemessen, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber, sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes. Das ist erstaunlich, ne? Glaube nimmt zu, Liebe nimmt über die Maßen zu, und zwar die Liebe jedes Einzelnen, jedem gegenüber. Und überall in den Gemeinden wird der Glaube offenbar. Und jetzt kommt wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in all euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. In welchem Kontext kommen diese Charakterzüge in der Gemeinde hervor? In einem Kontext der Verfolgung, der Bedrängnis, des Leidens. Vielleicht haben wir deswegen so viel Streit in den Gemeinden. Weil wir zu wenig Christusähnlichkeit haben. Weil es uns zu gut geht in dieser Welt. All diese Herrlichkeit der Erlösung wird in der Gemeinde inmitten von Leid offenbar. Und jetzt schaut, wie er weitergeht. Er sagt, sie sind ein Anzeichen, und zwar eure Leiden, eure Bedrängnisse sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Er sagt, eine Gemeinde, die verfolgt wird, die leidet, der setzt Gott das Siegel auf, dass sie für die Herrlichkeit bestimmt ist. Sie sind würdig der Herrlichkeit, die Gott für sie bestimmt hat. Wie es denn gerecht vor Gott ist, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergelt. Er sagt, Gott wird allen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergelten. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Ihr aber, sagt er, werdet Frieden und Ruhe haben, wenn der Herr kommt. Wann kommt er? In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Gott wird diese Welt richten und jeder, der dieses Evangelium verwirft, ihm nicht gehorcht, wird, Vers 9, diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Das war der zweite Tod. Das ist der zweite Tod. Gehorchst du dem Evangelium? Glaubst du dem Evangelium? Komm zu Gott. Suche ihn. Er ließ seinen Sohn leiden, damit du gerechtfertigt durch seine Gnade Erbe des ewigen Lebens würdest. Er gebietet dir zu gehorchen. Er gebietet dir zu glauben. Suche ihn, bis du siehst, wer Christus ist und was er getan hat. Aber dann schaut noch am Ende für die Gläubigen an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Gottes Ziel ist, dass Christus, hier wird nicht der Gläubige bewundert, nicht die Glaubenden, nicht die Glaubenden bewundert, sondern schaut, was hier steht. Christus wird in den Gläubigen verherrlicht. Leid, Warum lässt Gott für seine Gläubigen Leid zu? Warum führt Gott seine Gläubigen in Leid? Der Text sagt es ganz einfach. Damit mehr und mehr Gottes Charakterzug, die Herrlichkeit Christi in den Gläubigen offenbar wird und im Himmel Christus in den Gläubigen bewundert wird. Damit die Herrlichkeit der Erlösung und die Größe der Erlösung und das Ausmaß der Erlösung in seinem Volk überaus groß ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Lass uns noch stille werden und ich schließe dann im Gebet ab. O großer Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir kommen zu dir und befehlen uns deiner Gnade an und hoffen auf dich. Werde groß in uns, heilige deinen Namen. Heilige ihn so, dass wir im Leid dich sehen, in Schwierigkeiten auf dich blicken, in Bedrängnissen deine Verheißungen sehen. Lehre uns, dir nachzufolgen und forme deinen Sohn in uns zu deiner Ehre. Herr, du siehst die Baustellen unseres Lebens. Du siehst den Blick auf das Vergängliche. Überlass uns nicht uns selbst. Herr, bewahre uns bis ans Ende. Wir bitten dich für die, die dich nicht kennen, dass du auch sie zu dem Heil führst, das in Christus Jesus ist. Gib, dass sie nicht nur den leidenden äußerlichen Christus sehen, sondern deine Bestimmung in seinem Leid, die Erlösung, die du vollbracht hast. Denn am Kreuz hat er den Tod errungen, den Tod besiegt, die Hölle ausgeschlürft. Den ewigen Tod für uns auf sich genommen, zu unserem Frieden. Herr, gib uns, dass dieser Leidende unser Ruhm ist und seine Auferstehung unsere Sicherheit. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.